FC Thekenphilosophen. Der Talk rund um den 1. FC Köln. Mit Ralf Friedrichs, Julian Witzel und exklusiven Gästen.
Hallo und herzlich willkommen bei den FC Thekenphilosophen. Ja, was ist denn zurzeit los rund um den FC? Wir sind ja eigentlich mitten im Sommer, es ist lecker warm und trotzdem müssen wir natürlich über den FC reden. Wir wollen aber auch nochmal einen kleinen Rückblick auf die WM wagen. Und diejenigen, die YouTube haben oder Videos sehen, wissen auch schon warum. Da ist nämlich ein WM-Fahrer heute bei uns. Ich begrüße ihn gleich direkt mal mit einem herzlichen Willkommen bei den Thekenphilosophen Thomas Wagner.
Grüß dich. Ja, schönen guten Tag. Danke für die Einladung, obwohl der Rohdiamant ja meinen Platz längst eingenommen hat.
Ja, ich sag mal so. Er ist ja schon gar kein Rohdiamant mehr. Nee. Der Mann ist Mitte 30.
Also das vor allem noch interessante Frisur, die er hier so nach der Sommerpause trägt.
Ja, ich wusste, dass das jetzt nochmal kommt.
Also muss ich wirklich sagen, ich kam hier rein und habe wirklich gedacht, der ist ja wirklich ein attraktiver junger Mann, das muss man ehrlich sagen. Also ist ja auch frisch verheiratet, ne? Also ich weiß nicht, was die Frau dazu gesagt hat.
Also werde ich.
Ja, wir brauchen nicht zu werden, aber das ist ja wirklich so, was ist der Straßenköter blond irgendwie oder sowas?
Also stark, muss ich sagen. Wagner in Frühform, ja.
Ja, 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 ich sehe schon. In absolut in Bestform, also Deutschland ist im 16. Finale ausgeschieden, Wagner nicht. Ja. Und damit begrüße ich natürlich meinen Co-Host, der längst mehr ist als ein Rohdiamant, nämlich schon ein erfahrener Talker, Julian Witzel von der WAZ, herzlich willkommen.
Ja, Grüße. Grüße auch an Ralf natürlich. Schön, dass du uns beide hier reingelassen hast.
Ja, ja, ich war gerade da unten.
Ne? Ja, okay. Klasse.
Jetzt fangen wir gleich an, weil wir haben viel vor. Wir haben nicht so irrsinnig viel Zeit, wollen die aber so gut wie möglich nutzen. Wir haben uns auch gedacht, das würde ganz gut passen, nachher vielleicht noch mal ein bisschen über die WM zu reden, weil wenn schon jemand da vor Ort war, kann er uns vielleicht noch mal ein paar Infos von vor Ort geben. Und natürlich auf der anderen Seite ist der Thomas ja einerseits Kölner, er wohnt hier schon seit sehr langen Jahren.
2002 und studiert hier.
Ja,
also mittlerweile dann 26 Jahre.
Schon längst adaptiert sozusagen. Ja. Ne? Und auf der anderen Seite aber HSV-Fan. Und der HSV ist ja mit dem FC gemeinsam letztes Jahr aufgestiegen. Ist praktisch so ein bisschen vergleichbar. Vielleicht können wir mal so ein bisschen die Transferphasen übereinander legen und einfach mal so die Schablonen feststellen, wer steht denn aktuell besser da. Und das ist auch fast meine Einstiegsfrage. Vom Gefühl her, was würdest du sagen? Stand heute.
Also da kann man ja, glaube ich, jetzt nicht nur auf die Neuzugänge schauen, sondern man muss natürlich auch drauf gucken, was hast du verloren. Und ich glaube, da hat der HSV eine Menge Qualität verloren. Vuskovic, für mich einer der besten Spieler der gesamten Liga im letzten Jahr, trotz seines Alters. Dann Königsdorfer, klar gab es auch Kritik, aber der geht nach Mainz. Dann hast du Vieira, der ist erstmal weg, auch richtig gut. Da gibt es ja Bemühungen, den wieder zurückzuholen. Also damit kannst du schon mal sagen, haben wahrscheinlich zwei der drei besten Spieler sind erstmal weg. Jetzt kann man beim FC sagen, Kaminski für mich auch einer der zwei besten Spieler. Und wenn El Mala noch gehen sollte, glaube ich, ist das auch nicht ganz so einfach. Und dann ist ja immer die Frage, wo fängst du das auf? Oder beziehungsweise was verpflichtest du vom Namen her? Oder bist du da gar nicht so schlecht besetzt? Also Heskey zum Beispiel, ne? Finde ich, was man hört, richtig großes Talent. Aber ich weiß jetzt nicht, ob auf der Position der FC jetzt unbedingt jemanden gebraucht hätte. Genauso beim HSV. Du holst Spieler fürs Mittelfeld, einen aus der französischen zweiten Liga, der hat 21 Scorer gemacht im offensiven Mittelfeld. Holst einen Spieler von Olympique Marseille, der da aber keine Vertragsverlängerung mehr bekommen haben, für den für mich stärksten Mannschaftsteil des Mittelfeld. Patson Daka ist auch ein Name beim HSV, der in Salzburg mal alles kurz und klein geschossen hat, kommt aber jetzt aus der zweiten englischen Liga. Also, ich habe im Moment das Gefühl, dass beim HSV sich mehr tut, weil mehr weggebrochen ist. Finde aber die Ansätze gut und beim FC, finde ich, steht und fällt sehr viel mit der Personalie El Mala. Weil wenn du so spät jetzt noch reagieren musst, haben wir eine ganz andere Situation als Stand jetzt, wo ich finde, dass der FC eigentlich ganz ordentlich aufgestellt ist.
Okay, dann bin ich mal gespannt, was Julian dazu sagt.
Zum HSV muss ich sagen, habe ich jetzt im Detail noch gar nicht so verfolgt.
Erklärt er uns ja gerade auf, deswegen ist er ja da.
Ich weiß nur, wenn wir das letzte Jahr aufgenommen hätten, da hätte man, glaube ich, zu dem Zeitpunkt gesagt, der HSV wäre qualitativ klar schlechter. Und die haben halt ganz zum Schluss auf der Transferphase halt nochmal ordentlich zugeschlagen und richtige Qualität hinzugefügt. Und ich glaube, das muss der FC fast auch machen, weil ich sehe schon im Zentrum ein großes Problem mit dem Martel-Weggang, obwohl ich den selber jetzt, ich fand es jetzt nicht schlimm, dass er gegangen ist, aber es ist halt definitiv noch keine Alternative da. Und wie Thomas ja richtig sagt, der Kaminski-Weggang, es war für mich eigentlich der kompletteste Spieler. Mhm. Und diese Elmaler-Nummer, die am seidenen Faden hängt. Und zudem sind jetzt im Moment in der Offensive dann immer noch dieselben Leute gefragt, die man eigentlich von der Payroll runter haben wollte. Waldschmidt, Meiner, Thielmann, also die brauchst du ja jetzt weiterhin, weil du überhaupt gar keine anderen Offensivkräfte bis jetzt geholt hast.
Stand heute.
Stand heute.
Also wir sind ja mittendrin.
Ich würde genau sagen, Stand heute muss man sagen, der Kader ist ja schlechter als zum Saisonende beim FC.
Also man sieht ein bisschen, ich glaube, das ist auch der Unterschied, was ich so jetzt vom Gefühl her wahrnehme. Ich gucke da jetzt auch nicht dauernd drauf, was der HSV macht. Ich habe ein bisschen drauf geschaut. Die Namen kommen ja so durchaus bekannt vor.
Schon mal gelesen.
Schon mal gelesen. Und auch ein paar auch schon mal geguckt. Aber vom Gefühl her habe ich gedacht, der FC hinkt noch ein bisschen hinten dran. Das ist aber wahrscheinlich auch der Tatsache geschuldet, dass eben viele Dinge anders laufen als im letzten Jahr, wo der FC meines Erachtens schon ein bisschen schneller war. Und wir haben es ja auch schon festgestellt, letztes Jahr hast du ja auch lange gezetert, dass dein HSV bitte doch nachlegen muss, weil ansonsten wird das nichts.
Gut, im letzten Jahr hat der HSV mit Vieira, Vuskovic und Lokonga drei überragende Transfers in der letzten Woche, also da lief die Saison schon getätigt. Deshalb habe ich auch erstmal Vertrauen in Klaus Koster, der bei uns die Leute kauft. Grundsätzlich ist ja das Problem in einem WM-Sommer. Während der WM tut sich eigentlich kaum was. Nach der WM gibt's die ersten Transfer, also die berühmten Dominosteinchen fallen immer ein bisschen später. Wenn wir jetzt über den FC reden, denn wir sind ja hier FC-Thekenphilosophen, muss man natürlich sagen, du hast zwei, drei Spieler gehabt, die qualitativ über Bundesliga-Schnitt lagen. Das waren vor allen Dingen Elmaler und Kaminski. Martel war solides Bundesliga-Qualität. Und du musst ja immer hoffen, dass von den, sagen wir mal, wenn du 7 oder 8 Neueinkäufe hast, musst du hoffen, dass 5 oder 6 stechen. Mhm. Sehr junge Spieler, talentierte Spieler, aber finden die sich im Ausland zurecht, finden die sich in der neuen Liga zurecht. Und ich glaube, das Problem für alle, und da ist der HSV natürlich mit dem FC schon vergleichbar, man sagt jetzt, okay, zweites Jahr, du hast das erste überstanden, das zweite ist ja auch statistisch nicht ganz so einfach. Und ich warne alle davor, die jetzt glauben, weil Elversberg und Paderborn dazugekommen sind, das funktioniert schon irgendwie. Das hat der FC ja damals mit Heidenheim und Darmstadt schmerzlich erfahren müssen, dass das nicht immer so einfach ist.
Nee,
ich traue zum Beispiel Elversberg eine ganze Menge zu, muss ich ganz ehrlich sagen. Und deshalb verstehe ich, auch wenn Leute unruhig werden, aber ich glaube einfach, dass im Moment die Möglichkeit gar nicht da ist zu reagieren, weil siehe Vieira, der bei Arsenal keine Rolle spielt, der gerne zu uns möchte, aber 18 Millionen rufen die auf, wir können 10 oder 11 zahlen. Jetzt würde man normal sagen, dann trefft euch doch bei 13 oder 14, denn nächstes Jahr wirklich finanziell schlimmer als ein Abstieg. Aber anscheinend sind ja auch beide Vereine nicht so auf Rosen gebettet. Wenn du siehst, bei der TV-Tabelle, 7 Jahre zweite Liga bei uns. Ja. Und der FC ist ja jetzt auch nicht über Jahre
hin und her.
Ganz genau. Ne? Also das scheint auch ein kleines Problem zu sein.
Das ist halt vielleicht auch das, was noch fehlt, die Elmaler-Millionen, die noch weiteres freilegen könnten beim FC.
Ich habe dich ja heute gehört. Ich hab mal, du bist ja fremdgegangen.
Echt?
Ja. Macht er ja auch. Moment, ein hübscher Kerl, hast du selbst
gesagt. Genau, ja klar.
Wo war er? Wird er natürlich bei der schwarz-gelben Runde eingeladen.
Ne? So bei Kollegen Sascha Staat. Ja, ich habe auch mal gesagt, er soll mal Thomas Wagner einladen.
War ich doch schon längst.
Ich weiß.
Wahnsinn. Das ist also wirklich diese Arroganz.
Jetzt haben wir doch tatsächlich noch ein bisschen Werbung gemacht für die Kollegen. Kein Problem. Ja. Ich habe das ja, wie gesagt, heute beobachtet und fand es einen schönen Talk. Aber du hast dich ja schon sehr weit festgelegt, dass Elmaler quasi schon so gut wie weg ist. Was macht dich denn da so sicher?
Ich finde halt einfach der Zeitpunkt, seitdem dieses Gerücht im Raum ist, weil halt noch so viel Zeit bis zum Transfer, zur Schließung des Transferfensters da ist, kann ich mir einfach nicht vorstellen, dass das aus Dortmunder Sicht nicht aufgeht.
Ja, aber ich meine, auf der anderen Seite, ich war natürlich komplett anderer Meinung, also dementsprechend, der FC hat doch das Heft des Handelns in der Hand, 5-Jahres-Vertrag, an den FC geht gar nichts mehr und ohne FC geht gar nichts.
Ja,
und wenn du mal bedenkst, dass jetzt demnächst auch noch Nationalspieler Ehren winken könnten und gar nicht so unrealistisch sind, dann wird er ja gleich noch mal teurer.
Ich glaube also, trotzdem, sobald Dortmund dann wirklich mal so 35, 36 Millionen aufruft, dann geht man beim FC dann doch nochmal in sich und sagt, Das ist schon ganz viel Geld.
Also 34 haben sie ja schon, diese ja. 26 stimmt ja, ja, nicht ganz.
Oder wenn, also solange man sich immer mehr der 40 genau. nähert, meine ich.
Also ich muss ehrlich sagen, lieber Ralf, ich stehe voll auf Seiten des Rohdiamanten.
Ah, okay. Ja. Gut.
Also,
dann ist das so.
Aber ich
halte immer noch dagegen.
Ja, aber du hast natürlich das Heft des Handelns in der Hand, aber jetzt musst du natürlich abwägen. Also erstens mal hast du das Preisschild 50.000.
Wäre nicht schlecht.
Ja, genau. 50 Millionen hast du ihm auf- und umgehangen. Das heißt, für weniger kann der FC nicht verkaufen. Richtig. Wenn du nachher eine Lösung findest, 42 plus 10 Boni, die leicht zu erreichen sind, dann kannst du das den Leuten ja auch verkaufen.
Aber nicht Ballon d'Or gewinnen oder nominiert werden.
Ja, sowas kann sein. Dann musst du natürlich überlegen, wir haben gerade über Finanzen geredet, was machst du denn, wenn der sich im zweiten Spiel in der neuen Saison verletzt und nie mehr diese Form bekommt? Auch das gibt es ja, wollen wir nicht hoffen. Ich glaube, bei 50 Millionen muss ein Verein wie der FC nachdenken. Wenn ich jetzt Fan wäre oder verantwortlicher, würde ich auch denken, okay, also je später das Ganze wird, umso weniger habe ich ja noch die Möglichkeit, auf dem Transfermarkt zu variieren. Denn wenn ich jetzt 50 habe, und das weiß ja auch mein Gegenüber am Verhandlungstisch, dann will ich vielleicht einen Spieler, der normalerweise 15 Millionen kosten würde, der würde aber dann plötzlich 20 kosten und das wird...
Siehe damals Jean Córdoba, bestes Beispiel. Ne?
Genau, wird nicht ganz einfach. Aber was ich höre... sagt der Spieler, ja, wenn ich bleiben muss, dann ist es okay. Mhm. Aber er tendiert ja ganz klar auch nach Dortmund. Das heißt, wenn Borussia Dortmund 50 Millionen aufruft und das Elmaler auch natürlich erfährt, dann wird es wahrscheinlich auch für den Verein nicht ganz so einfach zu sagen, ey, wir haben dir das Preisschild umgehangen, jetzt darfst du aber trotzdem nicht gehen. Ich glaube, das sind so ein bisschen die Probleme. Und wenn ich jetzt wetten müsste, also der BVB lässt sich schon erstaunlich viel Zeit, finde ich nämlich auch komisch, weil ich ehrlich sage, wenn ich Elmaler jetzt noch kriegen kann und irgendwann mal wieder in die Nähe einer deutschen Meisterschaft kommen möchte, musst du den jetzt holen, bevor die Bayern dann wieder irgendwie mit dem Geldschein wedeln. Und ehrlich, für Dortmund kann doch nicht das Problem sein, ob 40, 42 oder 50, hört sich jetzt von mir dumm an, aber für das, was da im Spiel steht, würde ich ihn als Dortmund kaufen. Mhm. Und wenn du mich jetzt fragst, würde ich, wenn ich Geld setzen müsste, würde ich sagen, er geht.
Wobei da natürlich sind die nicht als Aktiengesellschaft irgendwie
klar müssen die
gebunden,
auch klar, die ja, 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 müssen ja auch alles veröffentlichen, ja, ja, klar.
Und natürlich der bisherige Rekordtransfer war natürlich 35 Millionen. Deswegen, also es wäre schon ein Riesensprung für die und auch eine Riesensache, dass sie so einen 19-jährigen für diese Summe dann verpflichten. Aber ich glaube trotzdem, dass das werden sich irgendwie annähern und dann wird es irgendwie so eine Boni-Summe sein und dann kriegt der FC vielleicht am Anfang 40 und dann verschleppt, vielleicht dann auch, wenn der Nationalspieler wird, 6 Millionen oder sowas.
Ja, aber das hat das ja dann mit
Buchhaltungsdienst. Genau, dann wird das anders abgerechnet oder im Jahr drauf oder sonst was. Ich kann es mir einfach nicht vorstellen, dass der FC so hart bleiben kann.
Ich bin mal gespannt. Also
und wenn, dann braucht es eine klare Deadline. Also die müssen ja dann jetzt sagen, okay, was haben wir jetzt
genau.
da? Da ist der 7., 5., 8.
Aber Ralf, wenn ich das noch sagen darf, bitte. Du sagst ja richtig, du hast das Heft des Handelns in der Hand, aber wenn du vorher gesagt hast, 50 Millionen ist das, was wir erlösen wollen, dann kann er gehen. Dann hast du das Heft des Handelns zwar vertraglich immer noch bei dir, aber irgendwie vom Kopf her und was du dem Spieler gesagt hast, ja auch nicht mehr. Also wenn Dortmund 50 Millionen hinlegt, dann geht er. Und ich glaube, das ist einfach nur die Frage, wie sieht diese Bonifikation, das wird ja mittlerweile immer moderner, wie sieht das am Ende aus?
Ich glaube, ohne Boni geht das heute gar nicht mehr. Ja. Es wird überall irgendeine Boni eingeschaut. Die Frage ist halt, wie erreichbar sind die wirklich? Die beiden Sachen waren ja ans Tageslicht gekommen. Was war das? Ballon d'Or einerseits und Torschützenkönig. Ne? In einer Liga, wo Harry Kane spielt. Also, naja.
Also, gut, der spielt ja vielleicht auch nicht mehr ganz so lange da. Ne?
Ja,
und Dortmund hat jetzt diesen griechischen Belgier aus Genk geholt für 35 Millionen. Der gilt ja auch als Riesentalent. Mhm. Also, so leid es mir tut, wenn Dortmund ernst macht, dann glaube ich, ist er nicht zu halten. Ja. Und ich befürchte aus FC-Sicht, sie werden ernst machen.
Ja, grundsätzlich, sag ich mal, ist es ja auch nicht so dramatisch. Ich glaube, wir leiden ja alle noch, du hast das heute auch gesagt und ich bin voll deiner Meinung, im Prinzip hätte ich genau dasselbe gesagt, an diesem Drama rund um Florian Wirtz. Ne? Also, dass wir diese Geschichte damals für ein paar Euro 50 dann nur bekommen haben, das darf halt nicht nochmal passieren. Und der Druck ist natürlich auch auf Kessler und Steiten groß, da mehr oder weniger das zu erzielen, was der Junge wert ist und eventuell sogar noch in einem halben Jahr wert sein könnte. Mhm. Da habe ich eben nochmal an diese Klopp-Geschichte gedacht, der auf so genau solche Spieler eigentlich auch steht und ja sogar mal schon eine Andeutung gemacht hat in der Hinsicht. Also wenn er jetzt nicht völlig abfällt von seinen Formen, von Tabellen her und von seiner Leistung her, dann wird er ja wahrscheinlich auch sehr bald nominiert.
Ja, also, gut, das ist ja nicht so schwer, weil bis zur ersten Länderspielpause sind es 3 Spieltage. Also da wird er auf jeden Fall nominiert.
Aber da ist das Ding durch, ne?
Da ja, ja, genau. das wäre natürlich die Krux, weil natürlich als Nationalspieler hätte er dann direkt wieder ein anderes Preisschild. Aber ja. Thomas sagt ja auch manchmal richtige Sachen. Das wäre eine davon mit dem Preisschild, weil Brentford hat damals die 50 geboten. Mhm. Da hat der FC es ja durchgewunken und El Mama hat gesagt nein. Mhm. Also weiß El Mama, 50 Millionen, egal wie, zusammengerechnet, dann gibt's das Go. Und da kannst du ja dann nicht sagen, ja, weil es der BVB ist, machen wir es nicht.
Vor allen Dingen, wenn du dir auch als Verein jetzt vielleicht einen Ruf erwerben willst, was du ja gerade gesagt hast, wir sind ein Verein, der junge Spieler fördert und die gehen dann irgendwann. Ich meine, finanziell wäre es für den FC ja ein Traumgeschäft. Ja. Dann kannst du nicht, wenn einer wirklich bereit ist, 50 Millionen hinzulegen, rumzetern, weil dann sagen andere Talente, ach, das gab ja damals Ärger. Denn dass El Mala irgendwann zu einem Verein mit noch höheren Ambitionen will und muss, das ist ja klar, da ist der FC leider noch nicht. Und ich glaube auch für ihn, wenn ich sehe, wie heimatverbunden der ist, also so hier der Westen der Republik, ist Dortmund ja fast eigentlich das Ideal. Das müssen wir dann leider auch konstatieren.
Ja, ne? Ja gut, ist immer noch besser, als wenn er nach Leverkusen geht oder so. Ne? Aber das ist nur noch meine persönliche Meinung.
Och, das war keine Bemerkung.
Hast du ja schon mal mitbekommen. Ich würde an der Stelle einen kleinen El Mala Break machen, obwohl gleich kommen wir bestimmt noch mal drauf zu sprechen, weil wir haben auch noch was vor, weil wir haben einen Spion im Trainingslager. Und ich glaube, in so einem Trainingslager, wenn du da einen erfahrenen Journalisten hast, das ist der Christian Löhr vom Kölner Stadtanzeiger, der hat uns heute mal ein paar Eindrücke geschickt und die würde ich mir gerne mit euch nach und nach mal anhören, inwieweit wir das jetzt mehr oder weniger mal aufnehmen, wie so die Stimmung allgemein im Trainingslager ist und dann natürlich auch auf einige Spieler, Neuzugänge. Ich würde sagen, wir fangen da einfach mal an und zwar, ich glaube, mit der allgemeinen Stimmung im Trainingslager. Wir hören da einfach mal rein.
Hallo Jungs und schöne Grüße aus Österreich, aus Kitzbühel. Ich komme gerade vom Trainingsplatz, habe mir die letzte Einheit angeschaut dieser Woche, denn heute Nachmittag ist nur Video und morgen ja dann schon der abschließende Test. Das ist also schon soweit rum, es gab keine neuen Verletzten. Das ist ja schon mal eine gute Zwischenbilanz und wollen wir die Daumen drücken, dass beim Testspiel nichts mehr passiert. Die zuvor Verletzten sind mittlerweile eingegliedert in den Betrieb. Außer natürlich Timo Hübers, der aber auch hier seine Reha fortsetzt, irgendwie einen guten Eindruck macht, immer wieder zwischendurch mal auftaucht und ordentlich in Bewegung ist. Ja, die Stimmung auf dem Trainingsplatz ist nach meinem Empfinden extrem konzentriert. Es ist alles sehr intensiv, es wirkt alles extrem gut vorbereitet, also auch das Trainerteam, die machen das fast maschinenhaft. Also da wird nicht irgendwie mal ein Leibchen gesucht oder so ein gelbes Steckmännchen oder irgendeine Übung dreimal erklärt, weil sie nicht verstanden wurde, sondern das ist hier schon hohes Niveau, was hier stattfindet. Das nehmen, glaube ich, auch die Fans wahr. Die stehen hier zu 300, 400, teilweise 500 Leuten am Spielfeldrand, gucken sich das genau an. Und da habe ich auch schon mehrfach so die Rückmeldung bekommen, so wow, die meinen es aber ernst.
Ja, soweit der Eindruck zur allgemeinen Stimmung.
Wo sind wir vom FC gewohnt?
Ja, ne? Also man könnte jetzt natürlich ketzerisch sagen, gute Stimmung wie immer. Jedes Trainingslager ist ja sowieso bombastisch. Ne? Also von daher jetzt nicht irgendwie ganz neu, aber wenn der Christian das allerdings sagt, kannst du davon ausgehen, dass er das auch so meint, dass die Stimmung durchaus konzentrierter ist als sonst. Das hat natürlich auch viel mit den neuen Trainern zu tun. Trainer René Wagner macht seine erste Vorbereitung. Er war ja, das weißt du ja, ne, schwer in der Kritik nah am Ende der Saison, weil das ja nur wirklich nicht, naja, ich sag mal, die absolute Premium-Leistung war, die da abgerufen wurde. Das heißt, er ist jetzt auch mehr oder weniger in der Pflicht.
Definitiv, wobei ich das schon sagen müsste. Also A, schätze ich die Eindrücke vom Kollegen Löhr, aber ich kann mir jetzt nicht vorstellen, dass es irgendeinen Bundesligist gerade im Moment gibt, der im Trainingslager ist und die finden da keine Hütchen. Ich weiß nicht, wie es beim FC in der Vergangenheit war. Ich will damit nur sagen, das ist ja absolutes Basic-Ding. Und ich weiß noch, wie über Kwasniok geschwärmt wurde vor einem Jahr. Überleg dir das mal. Das ist, wie gesagt, eine Spielzeit her. Seinen Eindruck, glaube ich, oder deutlich aber in die Richtung, dass natürlich auch der Trainer weiß, dass davon an Beginn was kommen muss. Also eine Phase mit 5, 6 Spielen zu Beginn, wo du keinen Sieg einfährst, wie das zum Ende der vergangenen Saison war, da muss man klar festhalten, viel Kredit hat René Wagner sicherlich nicht. Dafür war nach dem wichtigen Sieg gegen Bremen einfach punktemäßig und nachher auch leistungsmäßig zu wenig drin. Ich finde, er ist ein sehr zuvorkommender, guter Typ. Aber jetzt muss geliefert werden. Also da ist jetzt kein Welpenschutz mehr. Mhm. Denn wenn man sich erinnert, am Ende der vergangenen Saison hätten nicht viele darauf gewettet, dass er Trainer bleibt. Also, dass der jetzt Gas gibt und reingeht, ist für mich total nachvollziehbar und auch ein Stück weit erwartbar.
Kann man und darf man erwarten. Von daher auch genau der richtige Ton sozusagen, den du da anschlägst, ne, nach dem Motto, was soll es denn sonst bitte sein? Aber der Christian hat sich aber den René Wagner noch mal ein bisschen genauer angeschaut und hat auch dazu noch mal etwas genauer Stellung bezogen.
René Wagner merkt man schon auch an, dass er hier nicht durch eine glückliche Fügung des Schicksals ins Amt gekommen ist, sondern der wollte schon auch sein Leben lang Bundesliga-Trainer werden. Das ist jetzt nicht einer, der die ganze Zeit denkt, er hätte in der Lotterie gewonnen. Außerdem haben Thomas Kessler, der SFC Köln insgesamt, haben da ein sehr, sehr strenges Auswahlverfahren durchgezogen, auch mit René Wagner und ihn sehr bewusst jetzt zum Cheftrainer gemacht, als Dauerlösung und eben diese Vorbereitung gegeben. Und ja, allen ist bewusst, welche Chance René Wagner hat, nicht zuletzt René Wagner. Und der wirkt wild entschlossen, diese Chance zu nutzen, mit einer wirklich bemerkenswerten Akribie, aber auch Klarheit. Ich hatte gestern ein Gespräch mit Jamai Simpson-Pusey, der ja nun mal immerhin unter Pep Guardiola trainiert und auch debütiert hat damals in der Premier League. Und der hat René Wagner in höchsten Tönen gelobt, also einerseits für die Kompetenz, andererseits aber auch, das fand ich total spannend, für die Art, wie er mit den Spielern spricht, dass er, das sagte Simpson-Pusey, ich habe nicht das Gefühl, dass der Trainer jedem Spieler das Gleiche erzähle, sondern man merke richtig, man werde gesehen als Person, das nehme er da mit. Darum habe ich also von René Wagner, muss ich echt sagen, einen guten Eindruck. Ich bin mal gespannt, wie er das dann im Alltag durchzieht, die Art, wie er es jetzt gerade hier macht.
Okay, also auch da klingt alles ganz gut. Also zumindest er macht da nicht irgendwie was den negativ auffällt. Weil wir hatten ja ein Trainingslager, wo das schon mal ganz anders war. Ne? Also von daher...
Im Winter war es sehr aufgeheizt. Aber er hat ja auch dieselbe Frisur wie Guardiola. Deswegen, das passt ja schon.
Das könnte da natürlich... Damit muss das zusammenhängen, klar. Nein, aber wie gut, dass ich solche Experten habe. Ne? Also
herausragend. Ja, aber was sagt ihr denn? Oder wie empfindet ihr das denn eigentlich? Ne? Weil... Ich fand es ja damals schon ein bisschen komisch, dass er zurückkam mit der Maßgabe, der könnte auch Cheftrainer sein. Das finde ich insofern komisch, weil was erzählst du denn eigentlich dem damaligen Cheftrainer Kwasniok also? Dann kam er, ich habe ihn in Frankfurt gesehen, da hat er mit 2 Wechseln damals das Unentschieden noch rausgeholt. Also wie gesagt, sehr zuvorkommender, netter Typ, muss man sagen. Und ich glaube, es geht vor allen Dingen für ihn darum, auch Statur zu gewinnen eines Bundesliga-Trainers, der draußen steht, dem du als Trainer vertraust, auch in einer schwierigen Situation. Bei aller Liebe, Kommunikation ist sehr wichtig, aber die jungen Trainer reden heute, glaube ich, relativ viel mit den Spielern, Ausnahme unser Nationaltrainer anscheinend, der keine Einzelgespräche in Amerika geführt hat. Ist es für Kessler auch der zweite Wunschtrainer, den er unbedingt durchziehen will? Ich habe von René Wagner gelesen, ich möchte in 5 Jahren noch hier sein. Seht ihr das oder sind das so Sachen, wo man sagt, boah, komm erst mal durch die erste Saison. Also wer trainiert heute überhaupt noch 5 Jahre? Ich habe mir da echt noch, oder ich tue mich schwer, ein abschließendes Urteil darüber zu fällen.
Also ich glaube, wenn er über den Oktober kommt, dann könnte das was werden. Also wenn er wirklich dann auch in diese Kontinuität mal reinrutscht, weil nichts wünscht sich der FC-Fan ja mehr als Kontinuität, auch wenn er angeblich so unruhig ist. Und auf der anderen Seite ja der Wunsch schon da, Kontinuität zu haben. Natürlich war René Wagner angezählt. Das muss man ganz klar sagen. Zum Ende der Saison wollten ihn nicht allzu viele weiter beschäftigen. Und ich höre das jetzt auch so ein bisschen raus, dass dieses Konzentrierte, dieses wild Entschlossene, wie Christian es genannt hat, natürlich dann auch diese Chance für diesen Mann ist, der angeblich ja, ich meine, ich habe ja schon die tollsten Geschichten gehört, ich meine, das kennst du ja von deinen Trainern beim HSV, da war es ja auch schon so, dass die international alle natürlich hoch angesehen sind, ne, dass Wer mit irgendeinem hat er ja, glaube ich, auch noch Kontakt gehabt, ne? Mit Fabregas oder was, keine Ahnung. Das war ja auch so eine Sache. Und jetzt Simpson Piusi sagt, ne, der unter Guardiola trainiert hat, ne, toller Mann. Aber am Ende entscheiden halt die ersten 6-7 Spiele.
Ich finde immer das so interessant, wenn Trainer, die das erste Mal entlassen wurden, dann irgendwo hospitieren gehen. Oh, der war bei Guardiola hospitieren. Ja, und bei Thomas Tuchel und bei Klopp. Dann haben die zweimal mit 6 Leuten am Trainingsgelände gestanden und haben mal zugeguckt.
Oder hat mit Guardiola Kaffee getrunken und die haben dann hier mit den, ne, mit den Gläsern irgendwie
ihre Mannschaftsaufstellung gemacht. Dann habe ich heute von Kessler im Kicker ein Interview gelesen. Es kommt für uns darauf an, die Ausschläge nicht zu groß werden zu lassen. Wir müssen beobachten. Ja, das hört sich alles total gut an, wie aus so einem Lehrbuch.
Ja, ja, klar, aber das Runde muss ins Eckige. Ne?
Ja, und viel entscheidender ist für mich aber auch noch, dass man eine klare Spielidee bei ihm jetzt sieht. Weil das, was natürlich am Ende der Saison war, war eigentlich nur so die Fortführung dessen, was auch noch mit Kwasniok war. Und da war noch der Kwasniok-Co für mich. Und jetzt ist er der Cheftrainer.
Das habe ich Christian noch.
Das finde ich ganz entscheidend.
Ja, das habe ich Christian auch gefragt, aber dazu was sagen kann, ist natürlich jetzt noch ein bisschen früh, das hat er auch gesagt, aber trotzdem finde ich, sollte man mal reinhören zum Thema Spielweise des FCs, ob er schon irgendeine Änderung entdecken kann.
Von der Spielweise ist natürlich noch nicht so viel zu sehen. Es gab jetzt die Tests gegen unterklassige Gegner. Es zählt so ein bisschen, hat man den Gefühl, weil sehr viel darüber geredet wurde diese Woche, der Test gegen Hertha, jetzt am Freitagmittag. Zweimal 60 Minuten, da werden also auch die Umfänge erhöht für die Spieler. Da wird man schon mal ein bisschen mehr sehen. Hertha, die fliegt extra für das Spiel ein. Die waren zwar hier im Trainingslager, aber auch zwischendurch schon wieder zu Hause. Die fliegen extra ein, die nehmen das auch sehr ernst und stehen ja auch schon kurz vorm Zweitligastart. Darum könnte das ein Härtetest werden. René Wagner sagte auch, klar, die werden uns wehtun wollen. Das wird heftig. Es wird ja um Intensität gehen, insgesamt für den FC. René Wagner hat das letzte Saison ja schon noch wirklich erlebt, dass man sich rein spielerisch, rein was die individuelle Klasse angeht, nicht messen kann mit einem Großteil der Liga. Zumindest noch nicht, wobei jetzt schon einiges erhöht wurde an Qualität. Was man aber beeinflussen kann, ist die Intensität. Das heißt, wenn man gegen eine Mannschaft spielt, die einem technisch leicht überlegen ist, Mann für Mann, man aber insgesamt 120% performt und die nur 100%, dann hat man eine Chance. Und diese Chance, die will René Wagner unbedingt ergreifen. Das merkt man dem ja an. Da redet er sehr viel drüber. Und das ist was, was die der Mannschaft vermitteln. Was sie der Mannschaft auch vermitteln, das war heute ein Schwerpunkt im Training und gestern auch. Und insgesamt so ein Oberthema, man will die Spieler dazu bringen, aus sich heraus auf den Gegner zu reagieren. Dass irgendwann, wenn der Druck da ist, wenn der Gegner da ist, wenn es richtig hektisch wird in einem Bundesligaspiel, dass die Mannschaft Dinge erkennt und man sich gegenseitig coacht. Und darum ist es sehr laut auf dem Platz und zwar auch oft von den Trainern, aber manchmal halten sich die Trainer plötzlich komplett zurück und gucken mal, wie es so funktioniert. Und das ist ein sehr, sehr interessanter Ansatz, finde ich. Das war hier interessant zu beobachten.
Ja, interessant auch zu hören, weil ich dachte, das sollte auch selbstverständlich sein. Ne? War wohl scheinbar bisher nicht so.
Die Lautstärke meinst du
jetzt? Ja, dass sie sich gegenseitig coachen, dass die auf Spielstände
ja, selbst reagieren. Das merkt man aber, finde ich, immer bei qualitativ schlechteren Gegnern, dass sie manchmal aus diesem Druck gar nicht mehr rauskommen und erdrückt werden. Das finde ich jetzt eigentlich gar nicht so überraschend.
Ja, ja.
Also das ist ja eher die größeren Mannschaften, die es ja wieder schaffen, sich aus der eigenen, wenn sie in die Enge getrieben werden, dass sie sich selber da wieder rausbefreien können. Das habe ich beim FC jetzt so noch nicht gesehen, aber...
Aber wir haben ja letztes Jahr auch festgestellt, dass in der Mannschaft selber es letztes Jahr auch gestimmt hat. Ich hatte nicht das Gefühl, dass der FC, weil Kwasniok war ja eigentlich schon seit Winter angezählt, trotzdem hat die Mannschaft ordentlich gespielt. Ich tue mich echt schwer. Du hast nur unterklassige Gegner gehabt. Selbst die Hertha morgen ist wahrscheinlich jetzt kein Aufstiegsfavorit mehr in der zweiten Liga, ist allerdings schon ein bisschen weiter, das stimmt alles. Der Christian Löhr ist sicherlich näher dran als wir oder zumindest als ich. Und wenn ihm das auffällt, dann scheint das ja eine Veränderung zu sein. Für mich wäre jetzt eine Veränderung, wenn ich sage, ich habe im ersten Jahr zum Beispiel nur reagiert, weil ich mit einer Defensive aufgestiegen bin. Und jetzt sage ich im zweiten Jahr, jetzt muss ich mehr auf Ballbesitz gehen und ich habe irgendwie mein Flügelspiel oder sowas. Also das sind für mich bisher, sorry, dass ich das so sage, Marginalien.
Ja,
das
ja.
mag sein.
Was muss er denn machen, der FC? Also was muss die Mannschaft bringen, um in der Liga weiter bestehen zu können?
Ich finde, dass sie letztes Jahr eigentlich relativ stabil waren. Das meine ich nicht nur mit der Zahl von Gegentoren, sondern dass auch ein Rückstand sie nicht direkt umgeworfen hat. Dass sie aber in der Offensive praktisch wirklich von 2,5 Spielern abhängig waren, von Kaminski und Elmala und Ache würde ich als 1,5 zählen. Das waren die drei. Und weil Kaminski auch noch weg ist, muss für mein Dafürhalten mehr Überraschungsmoment hin. Du musst auch zu Hause mal in der Lage sein, einen Gegner, wenn Union Berlin sich hier reinstellt, was fällt dir da ein? Und da wäre natürlich, wenn Elmala wegfällt, das wäre natürlich schon echt eine herbe Schwächung. Das wäre etwas, wo ich sage, du kannst nämlich nicht mehr das, was du im ersten Jahr vielleicht hast, auch mal ein Überraschungseffekt. Das wird beim HSV übrigens genauso sein. Da fällt jetzt keiner mehr nach Hamburg und sagt, oh, wir sind ja von der Intensität, von der wir gerade geredet haben, und der Kulisse da überrascht. Das gibt's im zweiten Jahr nicht mehr. Und darauf zu reagieren, ich glaube, das ist für einen Trainer auch sehr wichtig.
Und was ich jetzt überraschend fand, er spricht die ganze Zeit so von Lautstärke, Lautstärke. Ich weiß, ich habe jetzt natürlich noch kein einziges Training gesehen, aber wenn ich jetzt den Kader sehe, mir fällt jetzt trotzdem keiner ein, der so eine Art Lautsprecher auf dem Platz ist, gerade beim FC. Also eine richtig zentrale Figur. Ja. Außer vielleicht der Kollege Lochosch-Willi, der macht wohl so den Eindruck, dass das so der neue Abwehrboss werden könnte, aber du brauchst ja trotzdem noch so einen Zentrumsspieler. Und deswegen meinte ich auch eben beim Martel-Abgang, da fehlen ja noch viele Bausteine, aber der Christian sieht es ja scheinbar schon ein bisschen positiver, aber ich...
Na ja, gut, der hat natürlich auch die Neuen schon bewertet und hat
ja,
natürlich
klar,
auch ein großes... Also da kann ich kommen, aber ich auch noch mal kurz reinhören. Ich will es auch nicht zu lang machen mit dem Bereich. Aber was auch bei Emil Heskey, oder ich sag schon Emil, das ist ja der Vater, ne? Also war der Wunsch größer, ne? Also in dem Moment natürlich Regan Heskey, so spricht er sich wohl auch aus.
Habe ich ja direkt richtig gemacht
übrigens. Du hast es direkt richtig gemacht, ja. Er spricht sich tatsächlich Regan aus und
ja, auch gespannt.
Dazu hat er natürlich was gesagt.
Regan Heskey ist ein sehr junger Spieler, wahnsinnig talentiert. Auch über den habe ich mit Jamai Simpson-Pusey gesprochen, der sagt, Regan sei Familie für ihn, die kennen sich ewig lange aus der Akademie von Manchester City. Heskey ist, muss man sagen, ist vielleicht natürlich ein bisschen oberflächlich, aber ist ein Spieler, den man wirklich sehr gut mit Elmala vergleichen kann, mit Said Elmala. Unglaublich findenreich, wahnsinnig schnelle Füße im Dribbling, auch ein gutes Tempo, einen guten Antritt und dann einer, der immer in die Mitte zieht und abschließt. Also sehr lustig, also ähnliche Spieler zu sehen, aber muss man sagen, der ist 18 Jahre alt, der ist gerade erst hier, der muss sich mal ein bisschen eingewöhnen, wobei der ist schon nach Köln gekommen, um zu spielen. Also der SFC Köln ist kein Verein, der Nachwuchsspieler verpflichtet und sagt, die können jetzt mal 2 Jahre gucken, ob es funktioniert, sondern da hat man schon klare Ansprüche formuliert und das könnte einer sein. Simpson Pusey sagte zu mir, er wird große Dinge tun für den SFC Köln. Da gehe ich gern mit und bin gespannt.
Och, markige Worte.
Ja, da,
oder falsch übersetzt.
Er hat ja auch, kann natürlich auch sein. Ne? Große Dinge, das kann auch wer weiß was sein. Ne? Also,
große
also,
Skandale.
Große Scheiße bauen. Aber das machen dann, haben andere Spieler meistens gemacht.
Aber das muss ja genau der Weg sein. Heskey spricht gut über den FC.
Ja.
Dadurch kommt diese City-Verbindung mit Steiten. Hat sich vielleicht der Weg nach England so ein bisschen geöffnet. Junge Spieler weiterentwickeln, gute 1-2 Saisons spielen und dann Tore verkaufen.
Ja.
Und so wird es hoffentlich bei ihm auch sein, wie es dann auch jetzt unter anderem trotzdem auch bei Kaminski war, Elmala.
Ja, und du hast natürlich dann direkt einen, der das zumindest spielen kann, aber natürlich dann auch die Leistung bringen kann.
Also ich kann dazu seriös gar nicht sagen, ich habe den Spieler noch nicht spielen sehen, aber genau wie ihr sagt, wenn du jetzt den zweiten Spieler aus England hast, der anscheinend Talent hat und bei Simpson Pusey ist es ja schon ganz ordentlich gelaufen, muss man sagen, dann spricht das erstmal für die Arbeit des FCs. Ich weiß jetzt nur nicht, ob du direkt jetzt davon sprechen kannst, das ist so eine Rakete, die direkt durchstartet. Das ist ja gerade bei jungen Spielern, hängt das ja wirklich auch noch von anderen Faktoren ab.
Also da bin ich auch
eher fremdes Land, 18 ja. Ist schon eine Nummer, ne?
Ja. Ich bin eher auf die anderen gespannt. Also Lochosch-Willi, wie er wohl ausgesprochen wird, der scheint mir da hinten wirklich auch so, wirklich so eine Art, mit wem wurde er immer verglichen?
Ich glaube Chabot, aber
mit Chabot, ja.
Ich meine, jetzt letztes
Jahr. Aber auch lauter, ne?
Also letztes Jahr in der zweiten Liga 35 km/h gelaufen. Also
das sieht man ihm auch nicht an, dass er so schnell ist, ne? Also ziemlich, also.
Aber gut, das ist ja auch immer so.
Man muss erstmal auf den Platz. Also ich habe ihn in Nürnberg 1-2 Mal gesehen. Ich finde, das ist ein solider Innenverteidiger. Ja. Trotzdem, der hat ja auch schon ein gewisses Alter. Er hat jetzt auch noch nicht in einer ersten Liga gespielt. Das sind für mich alles so Transfers. Mhm. Du hast nicht so viel Geld, also musst du ein paar Ideen haben, musst kreativ sein. Stell dir mal vor, der macht im ersten Spiel einen Bock und im zweiten auch noch einen. Dann kannst du so einen oft auch schon in die... Du möchtest ja gerne, dass der wohl soll ja Führungsspieler werden.
Ja, ja.
Ne? Mhm. So, auf der anderen Seite kann es sein, du holst zu Hause einen Punkt, du gewinnst auswärts in Stuttgart und der spielt hinten 2-0. Dann liegen hier dem alle zu Füßen. Also, so ist es ja. Ich glaube nicht, dass man seriös jetzt sagen kann, diese Mannschaft ist, selbst wenn Elmala bleibt, deutlich besser als letztes Jahr. Ich würde aber jetzt auch nicht sagen, dass sie sich verschlechtert haben. Da musst du Ideen haben, mit diesen Leuten die zu verpflichten. Aber ich sehe schon auch, dass das gut gehen kann.
Mhm. Ich finde aber trotzdem, also wenn jetzt der Kader so bleiben würde und dann wäre meine mögliche Aufstellung im Zentrum Kraus, Johannesson, finde ich schon eine Schwachstelle auf Bundesliga-Niveau.
Weil ich finde, dass beide spielerisch, also von Johannesson habe ich mir mehr nach vorne erwartet, genau, eigentlich, weil ich ihn da in Düsseldorf gut gesehen habe. Und Kraus hat ja schon namhafte Clubs gehabt. Aber Kraus ist für mich eigentlich eher ein Spieler, der bei einem Champions-League-Verein auf der 6 spielt oder so der Erste, der reinkommt.
So Backup-mäßig.
Genau, ne? Aber ja. Hier brauchst du ja jemanden, der auch im Zentrum das Spiel nach vorne trägt. Und das ist für mich im Moment noch so das, wo ich nicht genau weiß, wo will der FC dahin oder wer drängt sich dafür auf.
Also da gibt es noch einige Hausaufgaben zu lösen.
Du hast natürlich dann den 21-jährigen Australier.
Ja, der macht auch einen guten Eindruck.
Der aber halt auch erst eine Profisaison in Sydney hatte. Ja, das ist ja genau so ein, ist schon ein Risikospiel, genau
also
wie
da, Eski. Da hätte ich jetzt auch noch ein paar Eindrücke von Christian und mir jetzt zeittechnisch ein bisschen, hängt ein bisschen. Also danke, lieber Christian Löhr, für deine super Eindrücke. Schon mal hervorragend gemacht. Und an dieser Stelle verweise ich natürlich gern darauf. Die Kollegen haben mittlerweile auch einen Podcast und ich habe dann auch gesagt, kein Problem. Dafür mache ich natürlich gerne auch mal einen Hinweis. Ich glaube, er heißt, wir waren klar besser. Ein typischer Christian Löhr Spruch, ne? Den er immer bringt, rund um den FC.
Ja, gut.
Ja, absolut nachvollziehbar. Von daher auch viel Erfolg dann auf der Ebene. Aber sie kommen auch weiter gerne zu uns. Das möchte ich nochmal ganz klar dazu sagen. Ja, an dieser Stelle ist, glaube ich, genau der richtige Moment, um einen kleinen Break zu machen. Und zwar für einen kleinen Hinweis. Hört euch das mal an. Bevor es mit dieser Talkrunde jetzt weitergeht, möchten wir euch eine andere Runde ans Herz legen. Nämlich eine Runde für die FC Thekenphilosophen. Was bedeutet das? Ihr habt es ja mitbekommen, dass wir seit geraumer Zeit dabei sind und das auch weiter optimieren werden, Mitglieder für den FC Thekenphilosophen Podcast zu sammeln. Da machen schon viele mit und das ist schon mal eine tolle Sache. Dafür ein ganz dickes Dankeschön auch an diejenigen, die sich bereits beteiligt haben oder noch beteiligen werden. Aber es melden sich natürlich auch Leute, die sagen, ja, also wir würden euch wirklich wahnsinnig gerne unterstützen, aber nicht unbedingt jeden Monat. Wir würden euch aber gerne, und das ist eine Anregung von euch, wir würden euch gerne mal eine Runde schmeißen, eine Runde ausgeben. Und da haben wir gedacht, eine einmalige Geschichte, ja warum eigentlich nicht, das können wir gerne einrichten. Und ich denke, da passt gerade jetzt diese Sommerpause ganz gut, um das mal zu machen. Auch wenn der Ball aktuell eher ruht und sehr viel Transfergeschichten ein Thema sind, so ist es dennoch so, dass wir ja nicht auf der faulen Haut liegen. Wir produzieren fleißig, auch gerade aktuell wieder. Und wir haben sehr viel vor und planen bereits jetzt die neue Saison. Wir geben euch ja so etwa 45 bis 50 Runden pro Jahr aus. Talkrunden. Natürlich, mit vielen Gästen, mit Meinungen, mit Atmosphäre rund um den ersten FC Köln. Und das haben wir jetzt gedacht, machen wir jetzt mal umgekehrt. Gebt uns doch mal eine Runde aus. Wir haben das Ziel, 48 Menschen zu finden, die das tun. Die sagen, mein Gott, ich schmeiß eine Runde. Warum 48? Ist eine schöne Zahl, Gründungsjahr. Und dementsprechend könnt ihr ja auch frei entscheiden, was ihr an Unterstützung gewähren wollt. 19,48 € wäre ein Vorschlag. 13,02 €, alles Daten, die mit dem FC natürlich was zu tun haben, ein Fünfer, ein Zehner, 2 €, alles hilft. Also von daher, seid ihr völlig frei und Verpflichtungen habt ihr keine. Wo ihr das machen könnt, die meisten kennen die Webseite schon, ich nenne sie trotzdem ralf-friedrichs.de, das wird natürlich jetzt auch noch angegeben und ihr könnt es natürlich auch in den jeweiligen Folgenbeschreibungen auf YouTube, Spotify oder sonstigen Plattformen finden. Und ganz wichtig, wer uns via Steady schon per Mitgliedschaft bei den FC-Thekenphilosophen unterstützt, der ist natürlich raus, der braucht das nicht mehr machen. Wir würden uns aber trotzdem freuen, wenn ihr die Aktion dann teilt. Am Ende sind wir jetzt wirklich gespannt, ob wir tatsächlich die Rundengeber zusammenbekommen, die 48. Am Ende ist es aber auch egal, wie viele es sind. Uns hilft alles weiter und ihr könnt euch in einem sicher sein, so oder so, wir hängen uns weiter rein. Wir haben viel vor, wir wollen das Format ausbauen, verbessern, optimieren. Und das können wir mit eurer Hilfe auch schaffen. Und allen, die uns schon eine Runde ausgegeben haben oder es noch tun werden, ein ganz herzliches Dankeschön. Und damit gehen wir wieder zurück, das, was uns wirklich interessiert, zur Talkrunde der FC-Thekenphilosophen und um den ersten FC Köln. Ja, so viel dazu. Ich denke, ist alles dazu gesagt, ihr habt es gehört und wir würden uns sehr freuen, wenn er, wie gesagt, die Geschichte auch nutzt, wenn ihr denn möchtet. Jetzt würde ich sagen, dass wir vielleicht noch ein bisschen FC machen, was so der Gesamteindruck momentan ist. Was für ein Zeugnis würdest du aktuell ausstellen oder ist das viel zu früh für Transfer und allgemein?
Ja, ich finde das viel zu früh zum einen. Also hatten wir es jetzt...
Zwischenzeugnis.
Boah, ich finde es unfassbar schwer zu bewerten. Also dann kann man eigentlich mehr auf die Stimme von Christian hören, weil, wie gesagt, noch kein veritabler Testgegner dabei war, was man sich jetzt mal angucken könnte. Oder ich sag's bei den Transfers vom Gefühl her, hinkt man schon so ein bisschen hinterher. Ist aber trotzdem auch klar im WM-Sommer. Aber ich habe trotzdem Stand zum selben Stand, wenn ich es jetzt ein Jahr zurück denke, so ein bisschen mehr Bauchschmerzen, wie wir es gerade angesprochen hatten, so diese Zentrums. Ja. Debatte. Und natürlich dann auch
die Elmaler,
diese Elmaler-Hänge. Ja,
da hängen wir jetzt immer wieder dran.
Das wird hoffentlich nicht bis zum 31.8. so gehen, weil ja, das kann der FC dann auch nicht mit sich machen lassen.
Ja, dann, ich weiß nicht, also, du hast ja eigentlich schon gesagt.
Aber ja, ich glaube, ich möchte vielleicht noch drei Clubs mal nehmen, die wahrscheinlich schon irgendwo so in den Regionen man vom FC verorten könnte. Ich habe es eben über Elversberg gesagt. Die haben zum Beispiel, das ist natürlich überhaupt nicht zu vergleichen im Umfeld, aber die haben das Modell, seit Jahren fahren die. Wir holen uns talentierte Spieler, ein Wanner zum Beispiel, der war da, die bei uns ein Jahr spielen oder zwei Jahre in Woltemade und dann gehen die wieder zurück und das hat geklappt. Jetzt geht dieser Darwich, der früher das Riesentalent war, der auch schon in Barcelona gespielt hat.
Und Jecker auch.
Genau, der geht dahin. Also
Krattenmacher.
Krattenmacher. Also ich finde, die haben sich richtig gut verstärkt. Das muss man echt mal sagen. In diesem kleinen Stadion wird sich der ein oder andere denken, wo spiele ich hier überhaupt? Und bums, liegst du schon 1-0 zurück.
Ja, ja.
Dann musst du natürlich denken, dass Schalke sicherlich auch ein Club ist, der in unseren Regionen spielt, HSV und Köln. Aber vielleicht schaffen die es genauso wie letztes Jahr der HSV und auch Köln, diese Euphorie mitzunehmen. Und wenn wir dann darüber reden, wo ich jetzt bewerten würde, und das kann man auch noch nicht so früh und abschließend, aber der Verein hier aus der Nachbarschaft, 60 Kilometer weiter in den Westen, die haben dann irgendwann gesagt, da war der Trainer ja auch umstritten, die haben gesagt, wir haben viel zu wenig Tempo drauf, wir haben auf den Außenbahnen Probleme und da finde ich schon so ein Herold KSC, das ist so ein Spieler, den finde ich ganz gut, den haben die verpflichtet. Die haben auch Tempo im Mittelfeld sich ein bisschen geholt, da ist ein Kleindienst zurück.
Und frühzeitig
da,
vor allen Dingen.
Genau, ganz genau. Und da war auch ganz klar, da hat der Schröder gesagt, pass mal auf, Polanski, du hast zwar die Klasse gehalten, aber so bitte nächstes Jahr nicht weiter. Und da sehe ich zumindest, die haben daran gearbeitet, wo die Schwächen waren. Vielleicht sind die deshalb schon ein bisschen weiter. Das muss aber nicht heißen, dass der FC nicht auch dahin kommen kann.
Ja, die wollten ja ein anderes Regal. Das haben sie ja gesagt.
Genau.
Ein kleines höher.
Deshalb finde ich es schwierig, abwertend zu beurteilen. Weil du hast es gesagt, nach dem Pokalspiel vom HSV in Pirmasens habe ich gesagt, wir holen keine 20 Punkte. Und dann zündet der dann auch drei solche Raketen. Ne?
Ja.
Das ist... Ja, sie versuchen es, glaube ich, mit Ruhe und auch diese Selbstbeschwörung, boah, der Trainer ist aber heiß, hier gibt's eine andere Ansprache. Also Christian Löhr hätte auch vom FC ein Pressekommuniqué sein können, aber wenn er als erfahrener Mann dieses Gefühl hat, dann kann das ja gut ausgehen.
Das hast du ja eben auch angedeutet, Kessler muss ja zwanghaft hinter dieser Entscheidung stehen, weil es auch wieder sein Trainer ist, ganz klar, den er... eigentlich mit einem Jahr Vorsprung schon geholt hat.
Ja, ja, ist definitiv so.
Also Union Berlin verliert jedes Spiel. Die haben einen neuen Trainer. Da denkst du auch, was ist denn mit denen los, wenn du jetzt mal so ein bisschen über den Rand drüber guckst. Ne? Ja. Und am ersten Spiel, da haben die letztes Jahr auch noch eine schlechte Vorbereitung, direkt mal einen VfB geschlagen.
Ja, das ist Fußball. Ne? Du weißt am Ende nie, wie es kommt. Und ja, wir können ja nur aus dem jetzigen Status her berichten. Von daher, weil der Ball noch nicht richtig rollt, machen wir rund um den FC jetzt erstmal Feierabend und reden noch mal ein bisschen über die WM. Da wissen wir ja, was passiert ist, wie es ausgegangen ist und was uns demnächst droht. Die neuesten Nachrichten der FIFA, wie hast du die aufgenommen, dass das jetzt alles noch mehr Konsum, noch mehr verkauft werden soll?
Also ich bin im ersten Moment überrascht, dass alle so überrascht sind.
Ja.
Weil eigentlich, seit ich denken kann, geht das in die Richtung. Havelange, wie hieß es immer, der ist korrupt. Platter, der jetzt gegen Infantino schießt. Ich weiß, zu meiner Zeit haben wir alle gesagt, das gibt's doch gar nicht, was der alles macht. Geht, ne?
Mit Ü80 das twittern, ja.
Genau. Platini ist ja freigesprochen worden mit Platter irgendwie. Also die darf man nicht mal als korrupt bezeichnen, deshalb tue ich das jetzt auch nicht. Ne?
Okay.
Aber am Ende müssen wir auch festhalten, dass durch die Champions League und solche Veranstaltungen die Vereine und auch die Verbände auch alle mit Schuld sind. Oder haben Borussia Dortmund und die Bayern sich letztes Jahr geweigert, bei der Club-WM über 50 Millionen mitzunehmen.
Ja, aber die Bayern haben sich doch richtig schon aufgeregt über
die Ja, klar, natürlich.
Ihr Katar-Deal und so. Ne?
Ganz genau, also, Katar-Deal. Ja. Selbst die Bundesliga praktisch klein gemacht. Also das darf man ja auch nie vergessen. Und auch ein Schalke-Fan habe ich keinen damals gehört, der gesagt hat, oh, für Gazprom auf dem Trikot, das geht nicht. Da hast du auch mal Emirates gehabt. Also so könnte ich bei jedem Verein was finden. Alle haben dieses Spiel mitgespielt. Die einen noch ein bisschen mehr, wie die Bayern, die sich jetzt darüber aufregen. Und auch die Verbände. Was habe ich von Neuendorf alles gehört? Oh, wir werden der FIFA mal die Karte vorhalten und sowas. Mhm. Und selbst, ja, jetzt hat der Infantino, hat sich vom Trump da eine rote Karte einsingen lassen und wieder weggeholt. Übrigens, wir beide wissen es ja, wir haben ja diese WM-Reihe gemacht. Mhm. Garrincha 62, ja, genau. Im Halbfinale, der wurde sogar ohne Gerichtsverhandlung einfach freigesprochen.
Ja. Also, da gab es auch den Flug nach Paris, ne?
Genau. Also, es gab solche Sachen immer schon mal, nur die Dreistigkeit, mit der Infantino vorgeht, die ist natürlich wirklich Wahnsinn. Und jetzt muss man wirklich mal ganz klar Farbe bekennen als UEFA und sagen, wenn das geschieht, hier ist der Punkt, das geht nicht weiter, dann wird kein europäisches Land bei der nächsten WM antreten. Und dann glaube ich schon, da kann er zwar sagen, wir haben dann immer noch 140 andere Verbände, aber ohne Europa ist eine WM eigentlich nicht vorstellbar. Nee. Und jetzt erwarte ich dann auch mal nicht nur irgendwie Sprüche, sondern endlich mal Taten und Handlungen.
Ja, sehe ich genauso.
Vor zum Sonntag.
Ja, nee, also ja, da muss ich gar nichts mehr dazu
sagen. Ja, das ist halt das. Es muss halt endlich mal einen geben, der nicht nur labert, sondern auch diesen Schritt konsequent macht.
Ja, die UEFA labert viel. Jetzt müsst ihr auch tun.
Genau, ja gut, Schäferin und...
Ist auch nicht gerade
der... Ja, aber die beiden haben ja auch kein freundschaftliches Verhältnis. Nee. Deswegen schießt er sowieso immer gegen den und ist aber selber jetzt ja auch kein astreiner Kerl.
Ja, aber das ist ja immer so, weil das haben wir alles, Platini habe ich gesprochen, Sebastian Coe, der wurde dann irgendwie Vorsitzender des IOC. Da hast du dich auch gewundert. Oder Thomas Bach. Das waren ja alles Menschen, die selber mal Sportler waren. Ja, auf Weltklasse-Niveau, dann denkst du, okay, musst du dann jetzt so werden, wenn du plötzlich Funktionär bist oder so? Ja, anscheinend ist das so, wenn du in den Strängen da bist. Aber es ist ja auch echt vieles geheuchelt. Wenn du dir siehst, wie die Champions League den Fußball kaputt gemacht hat, das muss man einfach festhalten. Ja. Alleine mit der Ungleichverteilung der Gelder, Champions League, Europa League, Conference League. Aber glaubst du denn, dass einer mal von den großen Clubs Real, Bayern, Manchester damals gesagt hat, also die Gap zwischen Europa League und Champions League, die ist uns zu groß? Drauf geschissen. Die wollen doch immer in diesem exklusiven... Sollen sie doch ihre Superliga machen. Ganz ehrlich, ich kann das alles nicht mehr ernst nehmen. Jetzt muss endlich mal Tacheles geredet und nochmal Taten einfach müssen gezeigt werden.
Vielleicht muss die ganze Blase mal geplatzen. Ja. Das wäre doch vielleicht wirklich mal angebracht. Und ich sag mal so, bei den letzten WM-Leistungen von Deutschland und Italien verpasst du ja auch gar nicht so viel. Ne? Also klar, das ist jetzt ein bisschen... wie soll man sagen?
Ketzerisch.
Ketzerisch, ja genau, danke, mir fehlte das Wort. Aber am Ende willst du natürlich schon so eine WM. Du willst dabei sein. Das ist ja mal das Schöne. Du siehst dann diese Völker, die sich da feiern, die da Spaß haben, die einfach im Prinzip diese WM ausmachen.
Natürlich.
Ja, natürlich dann auch tolle Fußballer, die da sind. Also alles großartig, aber...
Ich muss auch ehrlich sagen, 104 Spiele haben mich nicht gestört. Ich hätte noch zwei Wochen weitergucken können. Ich ist ja auch völlig okay, wenn man das anders sieht. Nur die Wettbewerbsdichte, die war gar nicht so, also wenn ich sehe Kap Verde, wie die mitgespielt haben, selbst Haiti, die haben sich gewehrt, also es war jetzt nicht so, einmal hier in unserem ersten Spiel Curaçao, weil die sind nur nach vorne gelaufen, aber selbst die haben 0-0 gegen Ecuador nachher gespielt. Ja. Was das für die Völker bedeutet, hast du auch gerade gesagt, es ist die größte Sportart auf der ganzen Welt und ich muss sagen, das Niveau bei den K.O.-Spielen, das war relativ hoch. Da habe ich schon Weltmeisterschaften gesehen. Da ist aber mehr mit 0-0 ins Elfmeterschießen gestolpert sich worden als dieses Mal. Also ich fand, das war vom Sport her keine schlechte WM.
Tja, wie siehst du das?
Ja, größtenteils ähnlich, aber so ein bisschen hat mich die WM trotzdem nach dieser roten Karte
Geschichte... Nach der roten Karte war für dich ein Punkt, ne?
Ja, schon verloren. Also gut, wir mussten ja natürlich trotzdem weiter darüber berichten. Und eigentlich hätte es eigentlich wundern dürfen, aber man war ja... Eigentlich überrascht, dass Trump sich sehr lange sehr rausgehalten hat aus dieser ganzen Thematik WM überhaupt. War ja auch bei keinem Spiel bis dahin. Mhm. Und dann hat das für mich schon so eine andere Dynamik genommen, wo man vielleicht auch hätte sagen können, als Belgier muss man dann da antreten.
Also da muss ich ganz ehrlich sagen, ich würde weder Belgien noch dem US-Trainer, der hieß es ja auch, der darf den nicht aufstellen.
Ich will es jetzt nicht als Vorwurf bezeichnen.
Nein, aber was da für ein Dampf alles drauf ist. Und letztlich hat das ja nur der USA geschadet, die 4 Spiele richtig gut gespielt haben.
Und dem Spieler selber ja auch.
Ja, und gegen Belgien überhaupt nicht ins Rennen gekommen sind.
Ja.
Reden wir mal über die deutsche Mannschaft, weil du warst ja sozusagen als Co-Trainer dabei, ne? Also Co-Trainer Wagner.
Moderator DFB-Quartier Winston-Salem.
Co-Trainer hat einen ziemlich schlechten Job gemacht, glaube ich. Sonst.
Nee, jetzt mal ernsthaft. Was hast du mitbekommen, was wir nicht mitbekommen haben? War die Stimmung ja wirklich so toll? Das Thema gute Stimmung hatten wir ja heute auch schon mal.
Du, ich muss wirklich sagen, ich glaube nicht, dass es daran gelegen hat, dass es in der Mannschaft nicht gestimmt hat. Das kann ich wirklich nicht sagen. Du siehst ja auch, du sprichst ja auch mit dem einen oder anderen Spieler, wir waren ja da auch direkt untergebracht. Ich glaube, dass man hat sich ja so gefeiert für das WM-Quartier. Oh, da können wir am besten das Klima adaptieren. Es war so heiß und schwül, das könnt ihr euch nicht vorstellen. 35 Grad, 75% Luftfeuchtigkeit, jeden Tag. Draußen Sauna, dann gehst du rein, 19 Grad, runterklimatisiert, wieder raus. Wahnsinn. Ich weiß übrigens auch nicht, ob sich das sportlich so ausgezahlt hat, denn sie wollten ja bereit sein für Stadien wie Dallas und Miami oder Atlanta, wenn es dazu kommen würde. Ja. Ich glaube, dass das auch echt Kraft gezogen hat, diese Hitze. Aber ich hatte das Gefühl, die Spieler untereinander, das war völlig okay. Man kann sicherlich auch darüber reden, ob das noch so zeitgemäß ist, sich da mitten in die Knüste zu setzen in North Carolina. Die Stadt hat angeblich 250.000 Einwohner, also die war für mich gefühlt so groß wie Main oder Andernach, da wo ich herkomme. und die waren vorher halt in Chicago, dann permanent dieses, da sind die Familien da, dann gibt's aber auch Spieler, die haben gar keine Familie oder keine Partner, was machen die dann? Es gab einen Paddleplatz und sowas. Es war schon ziemlich in der Einöde. Und Rudi Völler hat es richtig gesagt. Früher in Malente, da hast du gegenseitig noch gute Nachtgeschichten erzählt, da gab es noch nicht mehr Internet. Man kann sich auch 5-6 Wochen auf dieses Ziel konzentrieren. Ich empfinde es aber nicht mehr als zeitgemäß. Ich glaube, du musst wie Jürgen Klinsmann 2006 mit deiner Mannschaft in eine Stadt. Also ich würde zum Beispiel beim nächsten Mal nach London oder Liverpool gehen, wo du zwar gute Trainingsmöglichkeiten hast, wo die aber auch mal rauskommen. Das ist das Erste. Das Zweite ist, ich habe gerade darüber geredet, sie haben sich dafür feiern lassen. Das war so ein altes Schlosshotel oder sowas. Ich weiß nicht, ob das die Spieler in irgendeiner Art und Weise so gecatcht hat.
Hogwarts, ne?
Was mich enttäuscht hat, dass wir körperlich eigentlich jedem Gegner unterlegen waren.
Ja.
Damit meine ich jetzt nicht konditionell, sondern in Sachen Robustheit. Ja,
Intensität, wie
man Intensität. Das so sagt, gegen, ne? Die Elfenbeinküste, gegen Ecuador und auch letztlich gegen Paraguay, die ein ganz einfaches System gespielt haben, aber in jeden Zweikampf gegangen sind, als wenn es der letzte wäre. Und zum letzten Punkt, und das ist schon ein Vergehen der Ära Löw und was weiß ich nicht alles, wo es immer hieß, oh, wir spielen den schönsten Fußball seit allem. Wir haben irgendwann angefangen, uns dafür zu schämen, wie wir früher Deutschland in 13 Fällen unter die letzten 4 gebracht haben. In 18 Versuchen, früher war ein Viertelfinale aus Frevel, Herberger, Schön, Vogts mussten alle zurücktreten und heute erzählen wir irgendwas von, ja, wir haben da andere, unser Nachwuchsleistungszentrum und die Spieler müssen da gestellt werden. Nein, wir haben nicht mehr früher, du bist 2002 mit Linke und Ramelow, du bist 86 mit Dietmar Jakobs und Karl-Heinz Förster und Briegel und so, du bist weitergekommen, weil du nachher Hugo Sanchez den Krampf rausgedrückt hast mit 10 gegen 11 in der Hölle von Monterrey und das sehe ich nicht mehr und letzter Punkt, alle haben den Respekt und die Angst vor Deutschland verloren. Ja. Das ist ganz klar so.
Ja, das dritte Turnier, was jetzt komplett in die Binsen gegangen ist, ich meine, wer soll da noch Angst haben? Ne?
Ja, ja, aber trotzdem musst du so ein Spiel wie gegen Paraguay, auch wenn die physisch besser sind, das Spiel musst du ja trotzdem gewinnen.
Ja, aber dass du überhaupt in die Verlegenheit kommst, gegen die in die Verlängerung zu gehen. Und dann muss man ja auch sagen, sind all die Dinger von Julian Nagelsmann halt auch nicht aufgegangen, die er gemacht hat. Dieses permanent über Monate undarf dissen, dann soll der plötzlich im entscheidenden Spiel die Kohlen aus dem Feuer nehmen. Die Elfmeter, Goretzka, der jahrelang fordert, er müsste Führungsspieler sein, wo ich gar nicht wusste, wie der im März dazu erhoben wurde, dann spielt er doch nicht. Der war erkennbar schlecht gelaunt mit seiner Rolle. Dann schießt der noch nicht mal den sechsten Elfmeter, da muss der arme Tah dahin. Also ich dachte, wenn Elfmeter schießen könnten wir noch. Selbst das können wir nicht mehr. Auch das muss man sagen. Dann die neue Rückkehr. Ja, wo war sie denn, die Aura? Ich habe davon nichts gesehen. Das hat sicherlich auch die Mitspieler ein bisschen verunsichert. Diese unsägliche Rolle von Kimmich hinten als Hybridverteidiger, da haben alle den schnellsten Mann dagegen gestellt. Dem wurde die um die Ohren gelaufen, der Diomandé. Das war ja fast schon bemitleidserregend. Ne? Also ich habe wirklich, wenn ich jetzt mal alle durchgehe, habt ihr außer Amirio mit Abstrichen und auf einen gesehen, die mir eine gute WM attestieren können? Ich nicht.
Das fällt mir schwer.
Was ja auch dazu kam, diese Versteifung auf diese Rollenkonzepte und dann aber auch.
Die aber dann selber aufgeweicht.
Genau, die selber aufweichen, gerade mit Goretzka und natürlich dann auch Baumann, wo man auch sagen würde, klar, mit dem kann man es machen, weil es so ein loyaler Typ ist. Wenn da einer am Tor gestanden hätte, der ihm auch mal vorher zurückgibt, hätte er, glaube ich, die neue Nummer gar nicht mehr angefasst. Glaube ich.
Kann auch sein. Ich glaube,
uns gebe ich ja auch recht. Generell war es ja eine totale Unruhe, die er da reingebracht hat mit der neuen Thematik, weil der ja selber, wann ist sein letztes großes Turnier gewesen? 2016.
Ja.
Oder?
Ja,
absolut.
Ja. Absolut. Und
danach hat er ja auch durch viele Fehler auch dazu beigetragen, genau, dass wir früh ausgeschieden sind.
Ich hab mal gezählt,
jetzt wurde diese Aura wieder ausgebuddelt.
6 Gegentore und die vergleichen den immer mit dem, das war er, der beste Torwart der Welt 2014.
Ja.
Aber wir haben auch 3 Turniere mit ihm gespielt, die schlechtesten unserer Historie sind.
Ich habe den jetzt nochmal, ich habe mir den Spaß gegönnt, du hast ja mit Straßburger zusammen kommentiert, alte WM-Spiele.
Ja, ja.
Und da war
das England-Spiel, ne?
Nee, das Spiel gegen, ja, England auch.
Deutschland
auch,
genau. Gegen England.
Deutschland, England auch.
Wo der Neuer 2-3 kapitale Fehler macht.
Genau, aber auch das war, glaube ich, nicht, da war es, glaube ich, nicht du, aber das Halbfinale gegen Brasilien habe ich auch gesehen.
Ja.
In den beiden Spielen, also 10
das war mit Thomas, und 14. Das war mit Thomas Müller.
Das war mit Thomas Müller, genau. Das war auch ganz interessant, weil er sich selber da gesehen hat. Aber gut, worauf ich hinaus will, Neuer, das ist eine ganz andere Bewegung. Also der ist auch heute noch beweglich für einen über 40. Aber du siehst das. Du siehst das einfach, dass er da deutlich geschmeidiger war und dass er eine ganz andere Ausstrahlung hatte. Also das ist sofort rübergekommen, weil ich hatte das sozusagen direkt danach.
Nee, ich hatte das Spiel gegen England, wo ich auch ein bisschen Glück hatte. Das 1-2 ist er schuld. Der Schuss von Lampard geht auch gerade zentral über ihn drüber. Da kann auch eine große Karriere schon rum sein. Aber du hast vollkommen recht. Der macht ein Spiel wie gegen Real Madrid in der Champions League. Das ist ja überragend. Aber eine Woche später fängt er sich halt 2 Kirschen. Und das ist wahrscheinlich dann auf dem Niveau mit 40 in dem Alter so. Das ist ja auch gar nicht schlimm. Ich hätte das Thema nicht aufgemacht. Und was ich auch sagen muss, das zeigt für mich auch, wie schwach wir mittlerweile auch im internationalen Vergleich sind und wie wir uns alle schönreden. Wir erzählen ja, dass jeder Spieler, der bei Bayern München ist, eigentlich zwischen international und Weltklasse ist. Aber die Leistungsträger sind Diaz, sind Olise, sind Kane, erstmal sind Ausländer. Kimmich, klar, der spielt schon und Tah spielt auch eine gute Rolle. Aber Pavlovic, der wurde mir erzählt, als wenn der in jeder Top-11 spielt. Ja. Ich will dem Jungen überhaupt nichts. Also bitte nicht, weil man ja weiß, dass ich die Bayern nicht so mag. Aber das war doch eine richtig schlechte Weltmeisterschaft. Wo war denn das Tempo im Passspiel? Wie viele Fehlpässe? Metscher, 2 Spiele richtig gut gespielt, dann auch abgefallen. Brown, habe ich nach dem ersten Spiel gedacht, der geht gleich für 170 Millionen zu Real Madrid. Was ist denn eigentlich mit uns los? Also früher hat es teilweise 3 Jahre gedauert. Und wir haben schon mal gesagt, ein Thomas von Hesen, der hat mit 300 Bundesliga-Spielen und 100 Toren nicht ein Länderspiel. Aber was erzählen wir denn immer, wer bei uns alle schon Weltklasse ist oder sowas?
Stell dir mal vor, der El Mala wäre doch mitgekommen und hätte gegen Curaçao 2 Tore gemacht.
Ja. Dann würde er jetzt schon 100 Millionen
kriegen. Aber locker.
Das wären diese Überraschungsmomente, die man sich erhofft hatte, gerade mit Lennart Kahl halt.
Ja, das war natürlich bitter, dass der sich verletzt hat.
Aber wir müssen halt auch festhalten, dass aus diversen Gründen die Spieler wie Musiala, Wirtz und Havertz, wo man sagen könnte, die sind an guten Tagen Weltklasse, alle auch in diesem Turnier nicht richtig ins Laufen gekommen sind. Das gehört übrigens auch dazu, weil Verletzte da waren. Auch Gnabry hätte sicherlich der Mannschaft richtig gut getan. Das darf man auch nicht vergessen.
Bei Musiala muss ich sagen, der bereitet mir schon fast so ein bisschen Sorgen. Mhm. Weil ich finde, Wirtz war keine gute WM, aber der kann in Spielen trotzdem, siehst du trotzdem das, was er drauf hat. Und ich finde, Musiala hat dieses Schlangenartige, so die, das, was er in Katar halt noch hatte, wo die WM, finde ich, von den Einzelspielen gar nicht so schlecht war, hat er komplett verloren im Moment. Also dieses...
Du hast vollkommen recht. Also das ist wirklich eine richtig gute Beobachtung.
Finde ich, ist komplett verloren.
Weil er ist ja auch ein ganz anderer Spielertyp als Wirtz. Also er braucht ja dieses 1 gegen 1, dieses Rum.
Wirtz ist halt ein viel besserer Fußballer.
Ja, also wenn jetzt, der ist ja komplettere vor allen Dingen.
Genau, rein aus Fußball bezieht. Und das ist so, das bereitet einem schon so ein bisschen Sorgen.
Ist schon sehr auffällig gewesen. Also ich habe auch gedacht, Mensch, der Musiala, ich weiß noch, wie der damals als Hector sein letztes Spiel gemacht hat, wie er da das entscheidende Tor zur Meisterschaft gemacht hat. Das war so genial. Und davon ist er weit weg.
Generell, WM Katar war alles schlecht, Graugänse, furchtbar, da warst du ja auch da. Ja. Aber da hast du ja wenigstens massig an Chancen auch rausgespielt.
Ja, da hast du auch viel Pech. Du hast gegen Spanien,
Du hast ja auch bei der EM, also mir wird die EM zu hoch gehangen, weil man hört ja nur Cucurella, der hat uns vom EM-Titel gehabt. Aber du hast ja trotzdem in dem Spiel gegen Spanien gesehen, dass das Potenzial eigentlich da ist. Gerade in diese letzten halben Stunde plus Verlängerung haben wir schon ein gutes Spiel gemacht.
Da warst du näher dran eigentlich.
Ja, und damit sind vielleicht noch, weil du ja langsam gleich weg musst. Klopp, also dein Kollege könnte ich jetzt sagen, Magenta TV-Kollege, ist jetzt der neue Bundestrainer, hast du ihn vor Ort?
Ja, auch bei jedem, Deutschlandspiel. Lange mit ihm geredet und so. Ich kenne ihn ja wirklich noch aus Mainzer Spielerzeiten.
Ja.
Er betont das dann auch immer, wenn er mit mir jemand anhält, der kennt mich noch, wie blind ich da rumgekickt habe. Also ich kenne ihn wirklich seit Mainzer Zeiten. Ich habe ihn noch im Nettetal in Main beim Freundschaftsspiel gesehen und sowas. Ich mag ihn sehr, auch wenn ich das Gefühl habe, dass dieses seit Jahren erzählt ja jeder Klopp ist der allergrößte und auch Red Bull ihn schon vielleicht auch ein Stück weit verändert hat, was auch jetzt nicht völlig überraschend wäre. Zum Beispiel diese Demission Ole Werner, die angeblich seit November nicht mehr miteinander gesprochen haben, finde ich dann, wenn du angetreten bist, ich bin Trainerfreund und der wird Dritter, irritiert mich im ersten Moment ein bisschen, nichtsdestotrotz alternativlos. Also wenn der es jetzt nicht schafft, Deutschland, dann, ja. Man kann sich das ja gar nicht vorstellen und er scheint ja auch Bock drauf zu haben, er wirkt auf mich extrem fit auch, das war ja schon noch mit der Reiserei ein Schlauch in Dings. Pressekonferenz, finde ich, hat das gezeigt, was man von ihm erwarten kann. Diese Mannschaft wird brennen. Auch wenn ich mir gewünscht hätte, diese Medienschelte. Muss man schon sagen, da hat er ja mit seinem noch auch nicht das glücklichste Händchen gehabt. Das war mir ein bisschen zu viel. Trotzdem insgesamt wird sich die deutsche Nationalmannschaft unter Klopp sieht ganz, ganz sicher ganz anders zeigen.
Vor allen Dingen das so als Einstieg in die PK zu wählen, fand ich schon sehr, sehr unglücklich.
War ein bisschen komisch, habe auch gedacht, ups. Ne? Ja. Ich meine, man kann das auf Flyer mal erwähnen, aber immer wieder, ich bin weg, dann bin ich weg und dann bin ich auch weg. Ne? Also es war in seiner Vehemenz einfach too much. Ja. Ne? Also okay, ist jetzt so, aber er hat natürlich dann auch wieder gute Sachen gesagt, ne, wo man denkt, aha, naja, und jetzt hat er mich wieder, ne, so, also das kam
schon ganz gut rüber. Der hat, glaube ich, eine Stunde 10 geredet und du hingst ihm trotzdem nach einer Stunde 7 immer noch an den Lippen. Das ist ein Wahnsinnstalent, was der da hat.
Ja, der wird doch nicht langweilig. Ne?
Nee, aber man ist ja trotzdem ein bisschen ruhiger geworden. Ne? Mhm. Also wenn du die Dortmund-PKs damals, da war er nur noch am Shakern und so, ich finde, er denkt jetzt schon mehr darüber nach. Mhm. Also es war schon klar choreografiert, was er da von sich
gibt. Es war natürlich auch klar, dass er dann nicht diesen Karlauer Wettbewerb wie mit Thomas Müller da machen kann.
Ja, ja, also
der hat sich da schon sehr zurückgenommen und war ja fast ernsthaft, ne, bis auf diese Parkplatzgeschichte. Ne,
Also das kam wieder der alte Schalke. Das kannst du auch mal machen, aber er hat, wie ich finde, schon auch ganz klar dann gesagt, ich weiß auch, dass ich nach Niederlagen echt unangenehm bin. Also da war schon auch Selbstreflexion dabei. Ja, ne? Also das muss man schon sagen.
So, lieber Thomas, damit denke ich mal, sind wir mit dir jetzt erstmal durch. Ich werde mit Julian vielleicht.
Bleibt der Rudiermann noch hier?
Kleines bisschen weitermachen.
Würde ich an seiner Stelle auch machen.
Wusste ich gar nicht.
Mir gefällt das ja auch echt gut, was der so schreibt. Muss man echt mal sagen. Also Sportberichte, WZ, wir schreiben ja auch manchmal. Also da ist schon, da wächst was dran.
Ich bin mal gespannt, ab wann der Diamant zu einem Stammspieler wird bei dir.
Ja, kann man schon sagen. Also hier finde ich, gehört er definitiv hin.
Ja, absolut.
Es gibt ja auch Rohdiamanten, die spielen, leider schon Stammspieler sind. Ich habe gehört, es gibt hier im Podcast eine Ausstiegsklausel. Und ich habe gehört, er tendiert so ein bisschen hier von hier noch ein bisschen nordwestlich, aber man weiß es nicht. Ne?
Schauen wir mal. Er ist auf jeden Fall sowas wie der El Maller, das ist der FC.
Thomas ist mein Berater, deswegen.
Ah, okay, das wusste ich ja noch gar nicht. Das gehört in den Vertrag.
Ich muss zum Zahnarzt.
Ja, dann wünsche ich dir viel Vergnügen. Schöne Grüße, ich danke dir.
Mein großes Vergnügen.
Bist entlassen in Ehren.
Genau.
Von daher, du findest alleine den
Weg. Ich finde es alleine raus.
Nur das Mikro noch ausziehen.
Das kannst du ganz gerne hier lassen.
So? Ja, das ist nett.
Das war alles. Mach's gut.
Wir hören uns in der Saison nochmal. Tschüss.
So.
Live-Ausstieg hatten wir auch noch nie.
Das hatten wir noch nie und irgendwann ist immer das erste Mal. Dafür ist natürlich dann auch, wie soll ich sagen, die Sommerpause gut. Weil ich habe nämlich gedacht, dass, damit der Christian das auch nicht umsonst aufgesprochen hat, wollen wir zumindest noch mal reinhören, was er zu den drei anderen Neuzugängen gesagt hat. Zu Mensa, zu
Onkon Engstler
und auch zu Lochoschwili.
Ja, die Neuen, die bis jetzt da sind, sind ja nur noch alle auf dem Trainingsplatz. Gideon Mensa wird morgen noch nicht spielen. Der war ja nach dem WM-Urlaub noch krank. Ist dann erst verspätet ins Trainingslager nachgereist und hat jetzt nur Laufeinheiten gemacht, wobei man sagen muss, wir hatten gestern ein kleines Gespräch mit ihm und wenn der vor einem steht in Sportklamotten, also muss echt sagen, so einen Sportlerkörper habe ich noch nie gesehen. Der hat einen Körperfettanteil von unter null, ein wahnsinniger Athlet und ein ganz cooler Typ. Der hat ja eine Weile im Red Bull Fußballuniversum verbracht und da auch Deutsch gelernt in seiner österreichischen Phase. Das heißt, wenn man den auf Deutsch anspricht, versteht er einen und antwortet dann so einen lustigen Mix aus Deutsch und Englisch und hat jetzt gesagt, klar, nach 5 Jahren Frankreich ist das Deutsch wieder so ein bisschen verschütt, aber er kramt es wieder hervor. Guter Typ, sehr selbstbewusst. Bin mal gespannt, was der auf der linken Seite dann liefern kann. Paul Orkan Engster haben wir hier schon so ein bisschen in unsere Herzen geschlossen, muss ich gestehen, als Kollegen. Der ist ja nur ein junger Mann aus Australien, viel gereist, auch die WM gespielt und hat wirklich einen sehr feinen linken Fuß gespielt. Ich habe es jetzt mal Sortierpässe genannt. Der ordnet so ein bisschen das Chaos im Mittelfeld, gerade auf engen Räumen, spielt er ganz schöne, pragmatische, einfache Pässe mit dem linken Fuß. bringt aber wohl auch gegen den Ball, das sieht man natürlich am Trainingsplatz jetzt nicht so sehr, aber ist in der Lage, große, große Laufvolumina zu bringen. Das könnte dann in der Bundesliga interessant sein. Ja, gerade eben im Training war eine ganze Weile Eckballtraining. Und da sieht man dann aus der Ferne immer einen, der am höchsten steigt. Und das ist in der Regel Luka Lodzoschwili, ein Mann mit einem bemerkenswerten Kopfball-Timing und auch einem sehr schönen Zweikampfverhalten. Macht ja auch einen sehr guten Eindruck.
Ja, unser alter Körperfetischist Christian hat wieder zugeschlagen.
Ja, ich meine, klar, wenn du so einen austrainierten Sportler, das ist klar, das hätte man auch ganz gerne. Ne? So, von daher kann ich das schon nachvollziehen. Aber ja, im Prinzip bestätigt er ja viele Dinge, die wir schon gelesen haben. Was man diese Ocon-Engster-Geschichte, finde ich eigentlich unheimlich interessant. Das höre ich jetzt nicht zum ersten Mal, dass der im Prinzip jetzt schon als fast schon einer ist, der, den du bedenkenlos auch mal in die Startelf spielen stellen könntest. Das Trainingseindrücke.
Wir können immer nur davon. Aber das ist ja genau das, was er eben schon mal oder was ich dann auch gesagt hatte, wo ich so die meisten Bauchschmerzen mit habe, was das Zentrum angeht. Wenn er diese Lösung dafür ist, so eine absolute Überraschungsdurchstarterlösung, wäre ja fast schon passend dazu, weil er der Husen Basic-Nachfolger ist und wir wissen ja, wie er damals in die Bundesliga gestartet ist für den FC. Würde mich sehr freuen. Er sagt jetzt ja Lodzoschwili, also das CH wie ein SCH.
Habe ich auch schon ein paar Mal vorher gehört.
Dann merken wir uns das mal und speichern uns das mal ab. Das wäre halt natürlich auch genau dieses Element, was letztes Jahr auch immer gefehlt hat, dieser Offensivkopfball, gerade von Defensivspielern, was wir auch nicht so oft hatten. Und Mensa hatten wir ja schon bei der Besprechung letzte Woche. Ich habe ja schon ein Trikot von ihm gekauft.
Naja.
Ich hoffe halt, dass er das Niveau auf der linken Seite nochmal erhöht, wo Christopher Lund in Phasen ja solide war, aber dann doch zu fehlerhaft und auch offensiv nicht wirklich zum Vorschein getreten ist. Wobei ich gesehen habe, was so Scorer angeht, war Mensa jetzt auch nicht super auffällig. Aber wenn er zumindest nochmal stabiler ist und die Seite dicht macht, sind wir ja trotzdem zufrieden.
Ja,
Lund ist übrigens heute zu Birmingham City gewechselt, habe ich
noch
gesehen. Ah,
das habe ich noch gar nicht
mitbekommen. Ja, das war
mit der Vorbereitung.
Das habe ich heute noch gesehen. Ja, ja.
Okay, siehst du, haben wir das auch unter. Viel Glück, hat er eigentlich auch hier keine negativen Vibes hinterlassen. Guter Mann, aber
natürlich eben nicht gut genug. Ein sehr, sehr bitterer Derby-Auftritt.
Bleibt so ein bisschen hängen,
ne?
Das bleibt mir dann so, dass du kannst Derby-Held werden oder der Derby-Depp. Ne? Ja. Das ist leider im Fußball aber immer so. Und bei ihm hat es halt nicht in die positive Richtung gereicht. Genau. Ne? Und dann würde ich gerne noch einen letzten Eindruck, den ich von Christian bekommen habe, natürlich nochmal vorspielen. Er hat mal so die Situation, weil Tim Steiten hat sich ja auch das erste Mal zu Wort gemeldet vor Ort. Und generell Steiten, Kessler, dazu hat er auch nochmal was gesagt. Und ich finde, das sollten wir uns definitiv auch anhören.
Ja gut, der Kader liegt ja jetzt in den Händen von Thomas Kessler, aber eben auch Tim Steiten. Der ist ja Direktor Kaderplanung und Recruiting und als solcher hier ja hinter den Kulissen im Dauereinsatz. Der hat sich jetzt mal mit uns hingesetzt einen Mittag und uns ein bisschen erzählt, wie er so arbeitet, was er so macht. So das ganze Datenscouting, das war hochinteressant. Da wurde auch klar, dass die ganze Arbeit eigentlich im Frühjahr schon passiert ist. Es wird jetzt keiner mehr von den Scouts hier ins Mannschaftshotel rennen und ganz aufgeregt sagen, ich habe eine super Rakete gefunden, den müssen wir jetzt holen, sondern das ist alles mit Datenscouting durchgearbeitet und wird jetzt finalisiert. Da gibt's lange Listen für jeden zu besetzenden Raum, für jede Position und die werden abgearbeitet. Da gibt's 1A-Lösungen, 1B-Lösungen. Und man wirkt sehr gelassen, obwohl wir natürlich täglich fragen, wer kommt noch, wann kommt der, für welche Position und wie viele und warum überhaupt. Das lächeln dann Thomas Kessler und Tim Steiten weg. Die leben da ganz gut mit. Klar hätte man gern so früh wie möglich den Kader komplett, aber die wirken so, als hätten sie einen Plan und seien für alles bereit. Auch für den Fall, dass halt Emma da noch geht, weil das kann natürlich nach wie vor sein. Der muss man sagen, der ist hier im Training vorbildlich, der ist topfit, der gibt Vollgas. Aber es kann natürlich sein, dass der auch kurz vor Saisonstart noch weg ist. Aber selbst da, sagen Steiten und Kessler, sind sie vorbereitet, machen sich überhaupt keine Sorgen und werden sich dann schon was einfallen lassen.
Gut, hoffentlich lassen sie sich dann was einfallen, weil die Zeit drängt und
dass das Scouting-Team dann nicht nur von Mai bis Juli arbeitet, überrascht mich jetzt auch nicht. Und ist ja Gott sei Dank so. Mhm. Das wäre ja eigentlich so dieses Szenario, was man so gesagt hätte, wäre typisch FC früher, wo man sagt, oh, die Not wird immer größer, wir brauchen noch 3-4 Spieler.
Holen wir mal den Rondic.
Genau, oder fliegt mal rüber in die USA und schaut euch die WM an. Das, wo wir ja so ein bisschen spaßhafter gesagt haben, da kamen ja Mensah und Ockenänzler her. Wobei, ich glaube, das wurde natürlich auch im Vorfeld schon geplant, weil es ist ja kein Zufall, dass Mensahs Vertrag auslief und Ockenänzler scheinbar ja doch hier auch in Europa ausgebildet ist, was ich ja davor gar nicht so auf dem Schirm hatte, dass er eigentlich hier Belgien auch in Belgien groß geworden ist und dann ist
sein Vater da gespielt.
Genau, hat, ne? Genau. Ja. Also deswegen wird er schon länger auf dem Radar gewesen sein. Ich hoffe trotzdem natürlich, dass jetzt langsam mal wieder ein paar neue Beine da aufschlagen. Und ich hätte mir schon erhofft, dass es im Trainingslager ist. Und das ist auch, das wird auch der Zustand sein, den der FC eigentlich präferieren will, weil es gibt keinen besseren Ort oder keine bessere Woche, um sich zu akklimatisieren und reinzukommen in so ein Team als so ein Trainingslager.
Ja, das ist das eine. Das andere ist, dass es aber in den letzten Jahren immer mehr Mode geworden ist, praktisch bis zum Schluss zu warten, weil eben der sogenannte Dominostein noch nicht umgefallen ist. Jetzt war noch die WM dazwischen. Also es war ja ein bisschen auch zu erwarten, dass das dieses Mal länger dauert. Und deswegen, also wenn ich dann auch höre, die lächeln da still in sich rein und sind völlig entspannt und tiefenentspannt, denke ich mir auf der anderen Seite, ja, aber jetzt habt ihr schon das Trainingslager nur mit wahrscheinlich der Hälfte etwa der Neuzugänge.
Das muss man bedenken, also, das wird ja auch so aufgefüllt, sage ich jetzt mal, dass insgesamt 6 Nachwuchsspieler dabei sind. Das ist ja schon eine beträchtliche Menge auch. Wobei ja da auch wohl für die rechte Seite Fürst und für die linke Friemel, ich glaube, letzte Woche hatten wir noch gesagt, Fürst spielt links als Mensah-Backup. Nee, es wäre der Friemel, der U19-Kapitän, und Fürst spielt rechts.
Okay.
Die sollen ja wohl schon relativ nah sogar Richtung Kader schielen können.
Ja, oder Patrick Kristall, ne?
Genau, stimmt. Auch der eigentlich, der schon kam und damals schon estnischer Nationalspieler war, ne?
Ja, ja. Mit 16 schon,
glaube genau, ich. Genau, genau. Jetzt also schon, glaube ich, 13, 14 Länderspiele hatte. Jetzt halt auch schon 2 Saisons U21 gespielt hat, aber wo man merkt, das soll, ist wohl trotzdem noch zu leicht für die Bundesliga und soll auch nochmal verliehen werden. Genauso wie Schenten, der auch weg ist.
Der ist auch weg,
genau. Können wir auch nochmal reinnehmen, weil im Januar kamen ja Schenten und Niang beide so hoch.
Mhm.
Oder ich glaube sogar Schenten zuerst, wo ja auch die Debatte damals war mit Waldschmidt und spielt Elmala oder nicht. Und dann spielt er auf einmal im ersten Spiel nach der Winterpause Schenten von Anfang an in Heidenheim. Ne?
Ja, ja, ja. Das
jetzt,
zu großen Überraschungen aller.
Und jetzt geht er erstmal mit seinen 18 Jahren nochmal in die holländische zweite Liga. Ist, glaube ich, auch nicht ganz verkehrt. Ist ja auch richtig, die brauchen ja Spielpraxis. Aber da siehst du ja, wie schnell es geht und wie auf und ab es auch teilweise ist im Profileben. Wahnsinn. Dass einer, der natürlich da dann mit Sicherheit auch die Hoffnung hatte, direkt dauerhaft anzudocken, dann doch nochmal verliehen wird. Und genau deswegen hoffe ich auch, dass es schnell geht mit Neuzugängen. Darauf wollte ich eigentlich so ein bisschen hinaus.
Genau. Ich wollte das halt, wie gesagt, deswegen haben wir das mit Thomas jetzt, weil der doch sehr früh weg musste und wir gesagt haben, Mensch, wir wollen das auf jeden Fall, gerade weil auch der Christian sich doch noch so Mühe gegeben hat.
Ja, ich fand das auch eine interessante Erkenntnisse.
Also, ja, ich wollte gerade sagen, vor allen Dingen ist es auch wirklich interessant, was er gesagt hat.
Ja, also, und das ist ja auch dieses Bewusste von Tim Steiten, mehr in die Öffentlichkeit drängen. Ja, drängen ist zu viel gesagt.
Aber man hat sich jetzt mal... Er ist jetzt nicht mehr der Mr. Unbekannt.
Genau, es wird ja vom FC gesteuert sein, dass man ihm auch ein gewisses Profil jetzt geben soll, dass das der Kader von Kessler unsteiten ist.
Ja, ne? Das ist jetzt auch so eine Frage. Ne? Also wird das jetzt ist das irgendwann dazu hören im Hintergrund?
Oder,
ne?
Okay.
Also klar, Kessler, der wird den ja eingestellt haben. Wenn das ein starker Mann ist, dann kann er auch selbst das ertragen, weil er selbst auch ein starker starke Führungskraft
ist. Jetzt genau das, was man ja Christian Keller immer vorgeworfen hat, dass er ja keinen neben sich geduldet hat. Und man kann ja auch 2 starke Charaktere haben und gut miteinander arbeiten.
Deswegen darf dem Steiten auch gerne natürlich in die Öffentlichkeit gehen und schauen wir mal, vielleicht kommt er ja mal irgendwann vorbei.
Ja, gerne.
Ich gucke immer mal an der Tür. Manchmal lasse ich Leute dann rein. Also ihr beide seid ja heute so reingekommen.
Ja, das war einfach.
Dann würde ich sagen, warten wir jetzt mal weiter ein bisschen ab, bis was Neues passiert und dann werden wir uns sicher wieder zu Wort melden.
Größere Erkenntnisse nach dem Test, muss man ja auch sagen.
Ganz klar.
20 Minuten, wobei ich warne jetzt schon vor der Aussage der müden Beine. Das hört man ja ganz oft nach einer harten Trainingslagerwoche. Also
von wegen, das Ergebnis ist für uns nicht so interessant. Wir können mal so ein bisschen Bullshit
spielen. Das ist immer der Klassiker. Ne? Das Ergebnis war für uns nicht interessant.
Die Erkenntnisse
sind wichtig. Wir wollten einzelne Erkenntnisse von Spielern gewinnen und das Ergebnis ist zweitrangig und trotzdem haben wir gestern ja auch noch intensive Läufe gehabt und deswegen...
Wir hatten gestern den schlimmsten Tag, was die intensiven Läufe
angeht. War die Fehlerquote auch hoch, aber wir wissen, das alles einzuordnen und Hertha hat ja nur noch eine Woche bis Saisonstart.
Genau, die sind auch noch früher dran, alles klar. Okay, also wir haben schon vorweggenommen, ihr braucht gar nicht gucken.
Ich guck's mir auch an, also da reden wir auch drüber, da freue ich mich schon drauf.
Damit machen wir an der Stelle Schluss und bedanke mich bei dir. Natürlich auch nochmal
bei dir.
Ja, danke.
Und auch nochmal
an Thomas. An Thomas, auch wenn er jetzt nicht mehr da ist. Der arme Kerl muss zum Zahnarzt.
Ihr macht das toll mit den Likes, habe ich gesehen. Ich habe ja letztes Mal gesagt, 250, dann 300. Also jetzt mindestens 333 will ich sehen.
Wir müssen das ja langsam steigern.
Genau, eine Schnapszahl. Und alle, die jetzt am Samstag zur Saisoneröffnung gehen, habe ich hier gesehen, ist jetzt auch Programm veröffentlicht. Es ist ja bestimmt immer schön für die Familien. Viel Spaß vor Ort.
Genau.
Und wir hören uns dann wieder.
Genau. Und wann das sein wird, kann man jetzt noch nicht sagen. Hängt ein bisschen vom FC ab. Am 18. Da haben wir einen festen Termin mit einem sehr, sehr interessanten Gast. Das sagen wir euch beim nächsten Mal.
Ja? Könnte aber auch sein, dass wir nächste Woche nochmal wiederkommen.
Ja, kann auch sein. Na? Also, in diesem Sinne, Mario, bis zum nächsten Mal. Tschö zusammen. Ciao. Tschüss.
Das waren die FC Thekenphilosophen mit Ralf Friedrichs und Julian Witze. Abonniert unseren Podcast, bewertet uns und erzählt es weiter. Schaut auch gerne bei unserem YouTube-Kanal vorbei. Bis zur nächsten Folge.